Guten Morgen, ich grüße euch auch alle ganz herzlich hier im Saal und auch allen, die den Livestream verfolgen oder sich die Predigt oder den Gottesdienst später noch anschauen. Der Predigttext von heute steht im Brief von Jakobus. Das ist so ein ganz kleiner und selbst ich muss immer suchen, wenn ich den irgendwie finden will, weil der steht so zwischen dem langen Hebräerbrief und der Offenbarung und dauernd überblättert man den, denn der hat nur so zwei Seiten und ihr wisst, die meisten Bibeln haben so dünne Seiten und dann blätter ich immer da drüber hinweg. Und tatsächlich ist der so ein bisschen untergegangen, der Jakobusbrief, wird nicht so oft drüber gesprochen und selbst Luther konnte nicht viel mit ihm anfangen. Wenn es nach Luther gegangen wäre, wäre der gestrichen worden sozusagen aus dem Neuen Testament. Denn der Jakobusbrief ist ein bisschen anders vom Ton. Und tatsächlich, das Wort Gnade, also das Wort Gnade, findet sich so gut wie nie im Jakobusbrief. Nur so in dem Sinn, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und auch so Liebe, also so was Paulus ja über Seiten hinzieht, dieses Kapitel. Auch das Wort Liebe kommt nur dreimal vor im Jakobusbrief und immer nur in dem Zusammenhang, Gott liebt diejenigen, die seinen Willen tun. Oder tut Gottes Willen, damit er euch liebt. Und das klingt für uns Protestanten, evangelische Christen tatsächlich befremdlich. Denn tatsächlich wird in diesem Jakobusbrief das ein bisschen andersrum formuliert. Wenn du Gott liebst, dann wirst du auch seinen Willen tun. Und wenn du seinen Willen tust, dann wird Gott dir Gnade schenken. Also es ist nicht so bedingungslos, wie wir das so kennen und oft so predigen. Und wir wollen heute so ein bisschen darüber nachdenken, wie das kommt und wie der trotzdem seinen richtigen und seinen Platz hat dort. Der Jakobusbrief ist ein durch und durch praktischer Brief. Und geschrieben wurde er von dem leiblichen Bruder von Jesus. Also der leibliche Bruder von Jesus war auch in der ersten Gemeinde in Jerusalem ein Leiter. Also er gehörte mit zu der Leitungsposition dort. Und er schreibt diesen Jakobusbrief an die zerstreute Gemeinde Gottes, in der zerstreute Volk Israels, in der Diaspora. Also so Leute, von denen wir denken, okay, das sind jüdische Gemeinden, die aber nicht in Judäa oder im Gebiet von Israel leben, sondern auf griechischem Gebiet. Und man merkt das auch, dass dieser Brief an jüdische Gläubige geschrieben worden ist. Er sagt zum Beispiel, er spricht auch von Synagoge statt von Gemeinde und so. Ne? Also er ist explizit. Und ja, man merkt das so ein bisschen. Und dieser Brief ist keine Streicheleinheit für die Seele. Er ist tatsächlich herausfordernd. Es geht darum, wie wir als Gläubige im Alltag leben sollen. Aber wenn wir diesen Brief richtig verstehen und richtig lesen, dann merken wir, er ist ganz und gar nicht lieblos oder gnadenlos. Und ganz im Gegenteil, er ist voller Verheißungen und Ermutigungen. Jakobus geht es darum, uns anzuhalten, ein Leben zu führen, das der Nachfolge von Jesus entspricht. Und er bezieht sich auch tatsächlich auf das, was Jesus immer wieder gesagt hat, auf die Gebote, die wir von Jesus kennen. Kümmert euch um die Armen und Kranken, gebt den Hungernden Brot, kleidet die Nackten, segnet eure Feinde, versöhnt euch mit euren Mitmenschen, vergebt euch eure Verfehlungen. Und wenn ihr euren Geschwistern nicht vergebt, dann wird euch der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Leid gerne, ohne zurückzufordern. Du kannst nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Geld dienen. Solche Themen kommen im Jakobusbrief immer wieder vor und wir kennen sie von Jesus. Also Jakobus kämpft leidenschaftlich dafür, dass wir ein Leben in der Nachfolge von Jesus leben. Und wir wissen aber auch, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, weil Jesus ja gesagt hat, ich sende euch den Heiligen Geist. Ein Berater, ein Beisteher, ein Tröster, er wird euch erinnern. Und auch dieses Versprechen, Gott wird euch versorgen. Also es geht gar nicht darum, jetzt irgendwelche Gesetze einzuhalten, sondern in der Kraft Gottes zu leben und seinen Willen zu tun. Gnade und Gehorsam gehören zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Du kannst das eine ohne das andere nicht haben. Nicht Gnade ohne Gehorsam und Gehorsam ohne Gnade ist auch schrecklich. Beides gehört zusammen. Und Gnade bedeutet ja nicht nur, dass dir deine Sünden vergeben sind oder du gerettet bist. Gnade bedeutet, dass du von der Macht der Sünde befreit bist, von der Macht deiner Ängste, von der Macht deiner Gier, deiner Habsucht, deiner Neid, deiner Kontrollsucht, deinem Egoismus. Diese Mächte, die das in dir bewirken, die sind gebrochen. Und wir sollen durch den Heiligen Geist in der Macht Gottes, im Geist Gottes leben und dann das tun, wozu wir berufen sind. Offensichtlich hatten die Empfänger dieses Briefes Anfechtungen und Schwierigkeiten. Also es geht gleich los, meine Brüder und Schwestern, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Halleluja, das möchten wir alle hören, wenn es uns schlecht geht. Ne? Also es ist schon herausfordernd. Aber Jakobus versucht es umzudrehen und zu sagen, hey, Gott ist bei euch. Ihr werdet darin wachsen, wenn ihr treu bleibt. Wenn ihr nach seinem Willen lebt, gebt nicht auf. Haltet fest, macht weiter. Aber scheinbar tut es diese Gemeinde oder die Menschen in der Gemeinde gerade nicht. Jakobus kritisiert in seinem Brief den Umgang der Reichen mit den Armen innerhalb der Gemeinde. Er warnt sie eindringlich, dass ihr Reichtum sie am Ende nicht vor Gottes Gericht schützen wird. Offensichtlich gab es Streit und Machtkämpfe und Intrigen. Es wurde schlecht übereinander geredet, sogar Lügen und Unwahrheiten verbreitet und der Ruf von Geschwistern ruiniert, um des eigenen Vorteils willens. Und Jakobus stellt nüchtern fest, wenn sich euer Glaube nicht in Taten zeigt, dann ist er tot. Und ein toter Glaube wird euch nicht retten. Es ist also ein Brief, der die Gläubigen zurechtweist. Sie sollen gemäß den Geboten von Jesus leben. Aber es gibt auch immer wieder Ermutigung. Ja, Jakobus schimpft die Gemeinde, aber er droht eigentlich nie, sondern er versucht, sie dazu zu bringen, umzukehren, ihr Leben zu ändern, sich auf Gott zu verlassen. Und zum Schluss ermutigt Jakobus auch die Gemeinde nochmal, wirklich im Glauben und am Gebet festzuhalten. Und unser Predigttext stammt aus dem Schlusswort dieses Briefes. In Jakobus 5, ab Vers 13. Wenn jemand von euch Schweres erleidet, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden getan hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Elia, ein Mensch genau wie wir, flehte Gott im Gebet an, es nicht mehr regnen zu lassen. Da fielen 3 Jahre und 6 Monate lang kein Regen mehr auf das Land. Und dann betete er noch einmal und der Himmel schenkte Regen. Da brachte das Land wieder seine Frucht hervor. Betet, jeder für sich, aber auch als Gemeinde und füreinander, Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Oder das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Was in diesem Text auffällt, ist so diese Verbindung zwischen Sündenbekenntnis und Gebetserhörung. Und das ist erstmal befremdlich. Aber nochmal, dieser Brief ist geschrieben an Gemeinde, in der Streit herrschen. In der Menschen nach ihrem sozialen Stand beurteilt und behandelt werden und auch benachteiligt werden. In Gemeinden, in denen es Machtmissbrauch gab, Verleumdung und Lügen. Menschen, die zwar von sich sagen, sie glauben an Jesus, die sich aber nicht nach dem Willen und nach den Worten von Jesus richten. Oder wie Jakobus sagt, es ist eine Gemeinde von Heuchlern. Und ja, für Jakobus besteht ein Zusammenhang zwischen Heuchelei und der Heuchelei dieser Gemeinde und ihrer Erfahrung, dass die Gebete nicht erhört werden. In dem Kapitel vorher, in Jakobus 4, sagt er das ganz deutlich. Ihr verlangt alles und bekommt nichts. Ihr geht über Leichen. Ihr seid gierig vor Neid, doch ihr erreicht dadurch nichts. Ihr kämpft und führt Kriege, aber ihr habt nichts, weil ihr Gott nicht bittet. Und selbst wenn ihr bittet, bekommt ihr nichts, denn ihr bittet in böser Absicht, um es für eure Leidenschaften zu verschwenden. Klare Worte. Aber dann ruft er später zur Umkehr auf. Ordnet euch also Gott unter. Dem Teufel leistet Widerstand, dann wird er von euch fliehen. Sucht Gottes Nähe, dann wird er euch nah sein. Wascht eure Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Beklagt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Erniedrigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Kehrt um, tut Buße. Macht so nicht weiter. Dann wird Gott sich wieder euch nähern. Er wird euch erhöhen und er wird eure Gebete erhöhen. Und seht ihr, wie Jakobus wirbt, wie er wirklich bittet, umzukehren, zurück zu Gott zu kommen. Und obwohl dieser ganze Brief eine ziemlich krasse Ansprache ist und das Wort Gnade ja so gar nicht vorkommt, predigt Jakobus Gnade. Gott will euch vergeben. Wenn ihr zu Gott kommt, wird er zu euch kommen. Er will euch nahe sein. Er will eure Gebete erhören. Kehrt deshalb um zu ihm. Ändert euer Leben. Und alles, was ihr dazu tun müsst, bekennt eure Sünden. Und Gott wird euch vergeben. Bekennt eure Schuld. Und Gott wird sich euch zuwenden. Das ist Gnade. Und auf diesem Hintergrund und auf dem Hintergrund dieses Kontextes wird plötzlich auch verständlich, wenn Jakobus schreibt, darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet, in Vers 16. Wenn Jakobus hier also davon spricht, uns gegenseitig unsere Sünden, die Sünden zu bekennen, dann meint er, gesteht euch gegenseitig eure Schuld ein, bittet den anderen um Vergebung. Ihr müsst die Beziehung untereinander klären, stellt Frieden und Vertrauen wieder her. Sprecht euch aus, bittet den anderen um Vergebung und vergebt dem anderen. Um es deutlich zu sagen, was hier nicht steht. Hier steht nicht, wenn du sündigst, wirst du krank. Das wäre eine falsche Schlussfolgerung. Und hier steht auch nicht, wenn du nicht gesund wirst und Gott deine Gebete nicht erhörst, dann ist noch Sünde in deinem Leben. Auch das ist eine Lüge. Das steht hier nicht. Das meint Jakobus nicht. Und genau diesen Zusammenhang zwischen ich sündige und ich bin krank, hat Jesus ganz klar verneint. Und hat gesagt, nein, das stimmt sonst nicht. Gott straft uns nicht durch Krankheit. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Dieser Satz drückt mit anderen Worten etwas aus, das auch Jesus mal sinngemäß gesagt hat. Er hat mal gesagt, wenn du unterwegs in den Gottesdienst bist und dir fällt ein, dass einer etwas gegen dich haben könnte, dass jemand sauer auf dich ist, dann geh zuerst zu dieser Person. Bitte um Entschuldigung, kläre die Beziehung und dann komm in den Gottesdienst. Also besser übersetzt ist es, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Krankheit ist keine Folge von Sünde in Form von Strafe Gottes. Wahr ist allerdings, dass Beziehungsstress und Konflikte und Druck einen krank machen können. Genauso wie Unversöhnlichkeit und Bitterkeit einen krank machen können. Und wir auch alle diese posttraumatischen Belastungsstörungen kennen. Das ist aber keine Strafe, sondern unser Körper reagiert auf ein seelisches Leiden. Und gerade deshalb sollten wir uns bemühen, soweit es in unserer Verantwortung liegt, in Frieden mit jedermann zu leben. Der Fokus dieses ganzen Abschnitts liegt aber auf Ermutigung, auf füreinander beten. Und der zweite Teil von Vers 16 fasst die Hauptaussage in diesem Satz zusammen. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Das Gebet eines Menschen hat große Kraft und bewirkt viel. Und wenn du heute etwas mit aus der Predigt nehmen willst, dann das. Das Gebet eines Menschen hat große Kraft und bewirkt viel. Dein Gebet hat große Kraft und bewirkt viel. Und dann erinnert uns Jakobus auch an dieses Privileg, das wir als Gemeinde haben, füreinander zu beten, für die Kranken zu beten. Und so sagt er in Vers 14, wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen ist, wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Einmal ist hier von den Ältesten und den Leitern der Gemeinde die Rede, die für die Kranken beten. Damit ist aber nicht unbedingt gemeint, dass wir Gemeindeleiter oder Älteste mehr Autorität hätten. Wir haben ja gerade gehört, das Gebet eines jedem von uns hat große Kraft. Nein, es erinnert uns an die Aufgabe, die wir haben, für eine Gemeinde da zu sein und Fürsorge zu tun. Und unser Dienst schließt auch das Gebet für Kranke mit ein. Für die Schwachen, dass wir sie im Auge behalten. Für diejenigen, die nicht mehr in den Gottesdienst kommen können, sie zu besuchen und ihnen im Gebet zu dienen. Es ist unsere Aufgabe, aber grundsätzlich kann das jeder. Jeder kann für den anderen beten. Jeder kann Kranke besuchen und für ihn beten. Und das Gebet, das im Glauben gesprochen ist, wird den Kranken retten. Ein Gedanke ist mir noch wichtig bei der Sache. Hier steht, wer von euch krank ist, der soll die Ältesten zu sich rufen. Also hier steht nicht, dass die Ältesten immer automatisch wissen, wer jetzt Gebet braucht und wer sich Besuch wünscht, sondern dass die Gemeindemitglieder den Mut haben, auch anzurufen und zu sagen, hey, kommt mal jemand vorbei, ich brauche mal Gebet. Und mir ist das besonders wichtig, das hier zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich immer mitbekomme, wie es jedem Einzelnen von euch geht oder die zu Hause vielleicht auch das hören. Aber ich bin wirklich offen, ruft mich an, schickt mir Nachrichten. Ich komme wirklich gerne auch nach Hause und bete für euch. Außerdem finde ich es total schön und wichtig, dass wir auch hier nach dem Gottesdienst immer wieder dieses Gebet unter dem Kreuz haben. Und es macht mir wirklich froh, dass wir tun als Gemeinde, was hier in diesem Text steht. Dass wir füreinander beten. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr weitermacht und es auch in Anspruch nehmt, auch nach dem Gottesdienst. Betet füreinander, sprich mich an oder deinen Nachbarn oder zu wem du Vertrauen hast, wenn du Gebet brauchst. Betet füreinander. Ein Teil des Gottesdienstes. Und das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Das Wort retten hier, sozo, heißt heilen. Also es heißt beides. Aber in anderen Zusammenhängen wird es ganz klar für Heilung benutzt. Also, es wird den Kranken heilen. Also wir haben immer wieder diese Zusagen, dass Gott die Kranken heilt, wenn wir beten. Wir erleben das auch immer wieder, dass Kranke geheilt werden. Und das ganze Internet ist voller Zeugnisse von Menschen, die erzählen, wie Gott sie geheilt hat. Das ist eine Verheißung. Und Jesus hat die Jünger ausgesendet zu heilen. Und Jesus hat jeden geheilt. Und Petrus und Johannes, die haben alle geheilt. Und es ist wirklich so, betet und ihr werdet geheilt. Bittet um Gott und ihr werdet größere Dinge tun. Diese Verheißung, die ist ganz klar. Und trotzdem erleben wir ja natürlich, dass es nicht immer passiert. Und ich wünschte mir oft, wenn wir haben ja hier auch Menschen, die sehr krank sind oder chronisch krank sind. Und manchmal denke ich, Gott, wenn du mal so ein bisschen mehr das machen würdest, was hier auch steht. Und die Menschen wirklich heilst. Und es tut mir manchmal, ich verstehe es nicht, ich habe diese Spannung in mir. Ich kann das nicht erklären, warum das so ist. Wir müssen diese Spannung aushalten. Und ich denke, so ein bisschen scheint mir das so, Jesus hat ja mal gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, wenn er an mich glaubt und niemals sterben. Das hat er gesagt, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Also hat er wirklich jemand von den Toten auferweckt und er ist leiblich wieder auferweckt. Wir wissen aber alle, dass wir sterben müssen und trotzdem gilt dieses Wort für uns. Also ist auch diese Spannung da drin. Und so denke ich, müssen wir das auch mit Krankheit sehen. Ja, Gott heilt. Und ich glaube, wir sollten immer wieder uns auf diesen Vers berufen und ruhig noch mehr und nie aufgeben und immer glauben, dass selbst wenn das Gebet gestern nicht gewirkt hat, morgen heilt Gott dann vielleicht, wenn ich wieder bete. Aber wenn es nicht passiert, dann sollten wir nicht aufhören oder zweifeln oder denken, Gott würde unser Gebet nicht erhören. Denn Gott wirkt immer. Und wir wissen auch, dass es in der Bibel, Paulus zum Beispiel, spricht davon, dass er eben diesen Dorn im Fleisch hatte, was das ist. Ich vermute, es ist eine Krankheit. Und Jesus hat gesagt, nee, ich heile dich nicht. Oder Timotheus wissen wir, dass er krank war und ist auch nicht von seinen Magenschmerzen geheilt worden, was immer er hatte. Wir müssen diese Spannung aushalten und trotzdem weiter beten. Ich erinnere mich, wir haben es ja schon oft erzählt, wir waren mit der Familie ja in China 5 Jahre. Und als wir das geplant haben, waren unsere Kinder, also zumindest der Jüngere, in der Grundschule. Und die haben unterschiedlich reagiert. Also der eine fand, ja, klasse, ein Abenteuer, wir gehen nach China. Und der andere war, Gott bewahre. Also wirklich, das habe ich aber erst hinterher gemerkt. Erst als wir 3 Jahre in China waren, hat mir der Jüngere erzählt, als ihr davon angefangen habt, dass wir nach China gehen, habe ich jeden Abend gebetet, dass Gott das verhindern möge. Und als ich dann gemerkt habe, dass das nichts bringt, habe ich dann gedacht, naja, meine Eltern haben mich lieb. Die werden schon wissen, was sie tun. Boah, das hat mich total berührt. Und dann habe ich gedacht, ja, auch wenn ich nicht spüre, dass Gott mein Gebet erhört, der Vater im Himmel hat mich lieb. Und er weiß, was gut für mich ist. und was ich bewältigen kann und was ich nicht bewältigen kann. Also egal, ob wir jetzt Gebetserhörung erleben oder nicht, lasst uns an dieser Wahrheit festhalten. Ja, Gott kann immer noch Wunder tun und heilen und er will auch immer noch Wunder tun und heilen. Und Gott will, dass wir füreinander beten, auch um Heilung beten und auch um vollständige Heilung. Und wir dürfen Heilung erwarten. Aber darüber steht das. Egal was passiert, du bist geliebt. Du bist gesehen. Gott wird dir helfen. Er wird dir nahe sein. Er wird dich aufrichten. Er wird bei dir sein. Und deine Sünden werden dir vergeben. Du bist geliebt. Und so möchte ich uns alle ermutigen, lasst uns weiter mutig beten, kühn beten und weiter Gott preisen, egal was passiert. So wie diese drei Prinzen, die in Babylon in diesen Feuerofen geworfen wurden, die gesagt haben, ich weiß, Gott kann mich retten, kann uns retten aus diesem Feuer. Aber selbst wenn er es nicht tut, ich werde niemals aufhören, Gott zu loben. Und ich denke, mit dieser Haltung, das ist eine gute Haltung, um füreinander zu beten. Amen.